Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna vom Ausbildungsstall Gut Hartenstein. Ich habe heute wieder die liebe Ilka stehen bei mir. Hallo Ilka!
Hallo ihr Lieben, hallo Anna!
Servus! Nachdem wir ja schon einen Podcast gemacht haben zur Gebisskunde und der sehr gut angekommen ist und sich ganz, ganz viele gewünscht haben, dass wir dasselbe jetzt nochmal ein bisschen ausweiten zum Thema Kandare, haben wir uns gedacht, das machen wir doch gleich. Und heute gibt's...
Genau.
Einmal alle Infos, die wir so haben und alles, was man so an typischen Fragen, Begriffen, Mythen und sonstiges um die Kandare findet. Genau. Mhm. Ilka, vielleicht magst du noch mal ganz kurz zu dir ein bisschen was sagen, für die, die noch nicht dich aus dem letzten Podcast kennen. Und dann schießen wir gleich los. Bitte sehr.
Ja, gerne. Also ich habe das Reit- und Ausbildungszentrum in Elmenhorst, das ist in Norddeutschland ganz weit oben. Ich bilde seit über 20 Jahren Pferde und Reiter aus und habe mich auf die Gebisskunde spezialisiert unter anderem. Meine Ausbildung geht in Richtung der Wiener Hofreitschule, also meine Lehrer sind alles Schüler von Egon von Neindorf gewesen. Das ist so meine Richtung. Das heißt, ich bin sehr klassisch ausgebildet und möchte diesen Weg auch nicht verlassen. Und zur klassischen Ausbildung gehört einfach nicht nur ein pferdegerechtes und feines Reiten, sondern auch ein großes Wissen um alles um die Pferde herum. Das heißt Haltung, Fütterung, Anatomie und natürlich auch Gebisskunde, Trendenkunde, Sattelkunde und so weiter und so fort. Hufkunde nicht zu vergessen. Heute soll es aber um die Kandaren gehen, weil über Gebisse habe ich mich ja schon stundenweise ausgelassen.
Ja, da haben wir schon viel dazu gesagt. Ja? Genau. Also da kann ich euch nur sagen, hört euch mal den ersten an. Den verlinke ich euch dann unten auch mal in den Shownotes noch. Und genau, dann würde ich sagen, schießen wir los über die Kandare.
Ja, gerne. Also die Kandare ist natürlich ein Thema, das die meisten Leute erst dann aufgreifen, wenn sie in eine gewisse Form der Ausbildung schon eingestiegen sind. Da will ich direkt mal ein bisschen vorgreifen und das Wort Kandarenreife einmal erwähnen. Da werde ich später, so ich denn daran denke und Anna mich daran erinnert, nochmal was konkreter zu sagen. Die Kandarenreife ist ein wichtiger Begriff in diesem Zusammenhang, weil Pferd und Reiter ein gewisses Maß an Ausbildung brauchen, um ein Hebelgebiss zu nutzen, was die Kandare ist. Also wir reden hier darüber, dass ein Mundstück so gefertigt wird, dass es beim Nutzen der Zügel eine Wirkung auf die Zunge, die Unterkiefer, die Laden von hinten auf die Unterkiefer und auf das Genick gleichzeitig gibt. Das ist viel Einwirkung und es kann auch starke Einwirkung sein. Der Hebel an sich ist ein physikalisches Gesetz, also die Hebelwirkung verstärkt sich bei verstärktem Annehmen der Zügel, wird die Hebelwirkung entsprechend größer. Immer. Das heißt, es ist keine kleine Hebelwirkung, es gibt nicht wenig Hebelwirkung, es gibt nur immer die Hebelwirkung, die Kraft, die meiner Zügel in das Gebiss gegeben haben, und die wirken dann auf das Pferd. Es gibt verschiedene Kandaren. Einige Begriffe um die Kandaren herum sind sehr verniedlicht, nenne ich das mal. So zum Beispiel die Babykandare.
Das ist eins meiner absoluten Lieblingsworte, muss ich sagen.
Ja, es ist wirklich, ich muss gestehen, ich mag Zungenfreiheit noch fast lieber, weil also Babykandare ist schon einfach ein freches Wort im Endeffekt, weil es einfach eine sehr scharfe Einwirkung hat, das Gebiss. Die Zungenfreiheit, die Zunge freilässt, aber auch die Zunge davon abhält, ihre Funktion als Polster zwischen Unterkiefer und Metallstange vollziehen. Mhm. Ihr wisst, was ich meine. Das heißt, eine Zungenfreiheit ist nicht freundlich, so wie es sich anhört, sondern eine Zungenfreiheit macht das Gebiss schärfer, als es eigentlich sein müsste oder sein sollte.
Mhm.
Da kommen wir jetzt direkt einmal dazu. Ich möchte jetzt einmal ganz kurz die verschiedenen Kandaren ansprechen. Eine Kandarenwirkung, also die Hebelwirkung einer Kandare, wird stärker, je kürzer der Unterbaum ist und je länger der Oberbaum ist. Oberbaum ist der Teil der Kandare, wo das Backenstück drin ist, also oberhalb des Gebissteils, des Mundstückes. Und der Unterbaum ist der Teil unterhalb des Mundstückes. Das heißt, je kürzer der Unterbaum und je länger der Oberbaum, desto schärfer wirkt und je direkter wirkt die Hebelwirkung ein. Mhm. Und desto mehr Hebelwirkung kann ich auch auf das Genick und auf den Unterkiefer ausüben.
Da ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu sagen, weil das ist ja jetzt genau das, was Babykandare so pervers macht eigentlich, ist, dass es ja nicht unbedingt auf die insgesamte Länge ankommt, sondern auf das Verhältnis von oben zu unten. Ne?
Genau, richtig, ganz genau. Also wenn der Unterbaum kürzer ist als der Oberbaum, ist das eigentlich das Fieseste an Hebelwirkung, was man einem Pferdemaul antun kann. Und das ist bei der Babykandare oft Fall. Also meistens sind die Babykandaren oben und unten gleich lang. Das ist auch schon nicht freundlich. Aber ich habe auch schon Babykandaren gesehen, die unten kürzer sind als oben.
Wow. Und
das ist wirklich, ja, es ist schön.
Da und können wir ja gleich die Kandare verkehrt rum einschnallen, dann hat man es auch.
Ja. Ja, das stimmt. Und wenn du da noch so eine Zungenfreiheit drauf hast, dann hast du die Zunge auch noch zwischen den Unterkieferästen fixiert. Das ist eine tolle Idee, Anna.
Oh je, ja.
Nein, natürlich machen wir das nicht. Und dann schön die Kinnkette über die Nase, ne?
Ja, genau, dann hast du eigentlich alles, ja? Doch, super. Ja, genau. Läuft bei uns.
Nein, nein, nein. Nein, das ist Blödsinn, das lassen wir bitte sein.
Wir verbreiten Wissen.
Oh Mann, ey. Naja, nein, das machen wir nicht. Also, Schlussfolgerung daraus ist natürlich auch, das sieht man im Westernsport recht gerne, je länger der Unterbaum und je kürzer der Oberbaum, desto indirekter kommt die Hebelwirkung an und desto viel mehr muss ich die Zügel annehmen, um überhaupt eine Hebelwirkung auszulösen. Und natürlich ist es möglich, so auch viel Kraft aufzuwenden, keine Frage, und damit kann ich mir halt auch wehtun, aber ich muss meine Hände fast bis hinter den Rücken nehmen, wenn ich einen sehr langen Unterbaum habe und einen ganz kurzen Oberbaum, bevor ich irgendwie das gleiche Maß an Hebelwirkung auf das Pferdemaul ausüben kann, als wenn es andersrum gebaut ist.
Ja.
Habe ich das richtig gesagt? Ich glaube. Ja. Ich konnte mich verstehen.
Ja. Oder? Ich glaube, das ist so eins der größten Missverständnisse tatsächlich, weil was schon stimmt ist, wenn man jetzt so eine Kandare sieht, die so monströs lange Unterbäume hat,
sieht das natürlich
total wild aus erstmal. Man denkt, um Gottes Willen, damit brichst du dem Pferd ja direkt den Unterkiefer, wenn du da mal dran kommst.
Ganz genau.
Aber ich finde halt, der verzeiht halt auch deutlich unruhigere Hände. Also wenn du da, also jetzt nicht falsch verstehen, wenn du unruhige Hände hast, solltest du jetzt nicht unbedingt mit einer Kandare reiten. Aber
bitte keine Kandare, genau.
Ja, aber ich meine, wir sind alles nur Menschen und jeder muss lernen. Ja? Und wenn ich jetzt aber auf einen kleinen Unterbaum eine ganz kleine Unruhe draufbringe, habe ich halt gleich die fast 100%ige Wirkung. Wenn ich auf so einen relativ langen Schenk das draufbringe, dann verzeiht das Gebiss und dieser Weg relativ viel noch. Also meiner
genau so sieht das aus.
Ja.
Ganz genau so sieht das aus.
Mhm.
Und dann springe ich jetzt ganz kurz einmal in die Fahrgebisse hinein. Immer wieder höre ich das, ich habe die Kandare doch nicht so scharf verschnallt. Oder bei den Fahrgebissen kennt man das von den
Postkandaren
Liverpool
oder
Postkandaren oder Liverpool-Kandaren. Da müsst ihr vielleicht einfach, wer nicht weiß, was das ist und das sich interessiert, einfach kurz bei Google eingeben. Das sieht man sofort Bilder davon. Mhm. Das sind Kandaren, die am Unterbaum verschiedene Einstellungsmöglichkeiten für die Fahrleinen haben. Das heißt, ich kann entscheiden, wie hoch oder tief ich die Leinen fürs Fahren einschnallen möchte. Mhm. Und diejenigen, die sagen, ich verschnalle mein Pferd freundlich, in Anführungszeichen, also nicht so scharf, die nehmen gerne den oberen Ring, also den Ring, der möglichst nah am Mundstück dran ist. Mhm. Das Missverständnis daraus ist zu sagen, die Hebelwirkung ist kleiner. Das ist aber nicht richtig. Die Hebelwirkung ist nicht kleiner, die verändert sich überhaupt nicht, sondern die Kraft, die ich auf die Leinen ausübe, wird einfach direkter übertragen, je näher die Leinen am Mundstück dran sind. Mhm. Das macht zum Beispiel eine Springkandare, kennen ja viele, also das Kimblewick, auch zu einem relativ scharfen Gebiss. Ja. Wenn man denn in der Springkandare die Zügel fixiert. Mhm. Ich will aber zurück zu den Kandaren beim Fahren. Das heißt, je tiefer ich die Fahrleinen unten an den Fahrgebissen, an der Fahrkandare einschnalle, desto weniger scharf wirke ich über die Hände ein. Desto indirekter auch, das muss auch klar sein. Beim Fahren ist es einfach wichtig, auch mal eine klare, direkte Ansage machen zu können. Das ist einfach ein gefährlicher Sport. Das darf man nicht außer Acht lassen. Nichtsdestotrotz, wenn ich ein ordentlich ausgebildetes Pferd habe, brauche ich meine Leinen nicht möglichst hoch einschnallen und schon gar nicht, wenn ich ein junges Pferd habe. Sondern dann ist es sinnvoll, auch mal die etwas weiter unten stehende Einwirkung zu nutzen. Mhm. Also tiefer schnallte, weit unten verschnallte Leinen sind freundlicher als weit oben verschnallte Leinen. Mhm.
Das ist jetzt natürlich, also diese ganzen Annahmen sind natürlich jetzt immer darauf, also auf ein gleich auch verschnallt, unter Anführungszeichen gleich eng verschnallten, wie heißt es, Kinnkette, ne? Was kommt dann da noch da dazu, wenn du jetzt die Kinnkette weiter oder enger verschnallst?
Mhm. Auch ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema. Zum einen muss die Kinnkette immer so weit ausgedreht sein, nach rechts. Alle Kinnketten drehen sich nach rechts aus und so in das, unter das Kinn gelegt werden, dass sie locker in der Kinngrube hängen. Das ist bei jedem Pferd super unterschiedlich. Mhm. Es gibt Pferde mit so schmalen, so kleinen, so flachen Unterkiefern, dass man die Kinnkette relativ eng machen muss, ohne von Anfang an, damit die Kinnkette nicht auf das Kinn rutschen kann. Mhm. Was ein Riesenproblem ist. Ist mir ein einziges Mal passiert, großer Fehler meinerseits, habe die Kinnkette nicht eng genug verschnallt und mir ist das, die Kinnkette auf das Kinn gerutscht und über die Kinnwölbung hinaus. Und Scheiße. Das Annehmen der Kandare hat zu einer etwas heftigen Reaktion des Pferdes geführt, weswegen ich sofort abgesprungen bin und gucke, was ich da gemacht habe und habe gesehen, dass ich dann entsprechend das Kinn unter der Kinnkette hatte. Überhaupt nicht lustig, die Kinnkette zu locker zu verschnallen, kann lebensgefährlich für alle Beteiligten werden.
Ja, ja, vor allem wenn das da unten verhakt, kann ich mir das richtig krass vorstellen. Ja.
War richtig krass, brauche ich nie wieder. Einmal Fehler gemacht, passiert mir nicht wieder. War sehr, sehr, sehr unlustig und das arme Pferd hatte natürlich entsprechend auch Aua. Hm. War nicht der Plan, aber diesen Fehler bitte nicht machen, die Kinnkette zu locker zu verschnallen. Wenn die Kinnkette so verschnallt wird, dass sie nicht locker in der Kinngrube liegt, sondern fest am Unterkiefer an, dann überträgt sich jede noch zu kleine Zügelbewegung direkt auf den Knochen von unten auf den Unterkiefer. Auch das ist echt nicht freundlich. Allerdings einfacher und besser zu verknusen für das Pferd, als wenn sie zu locker hängt. Es ist wie so bei den meisten Dingen beim Pferd, das Mittelchen ist das Richtige und immer, ihr müsst immer kontrollieren. Also wenn ich eine Kandare verschnalle, stehe ich immer am Pferd und nehme beide Zügel von unten an und gucke mir direkt an, wie die Hebelwirkung auf das Pferdemaul einwirkt, wenn ich denn dann die Zügel benutze. Jedes Mal neu. Und wenn ich in mein Pferd 100.000 Mal die Kinnkette immer in den gleichen Ring mache und ich genau weiß, wie es sein muss, ich gucke es mir jedes Mal neu an, dass ich gar keinen Fehler gemacht habe, weil das ist so gefährlich, die Kinnkette falsch zu verschnallen oder was ich auch schon gesehen habe, wenn man dann Kandare unterlegt, Trense reitet, dass die Kinnkette nicht unter der Unterlegtrense verschnallt wird, sondern darüber. Und beim Annehmen der Kandare, ja genau.
Ich muss jetzt gerade überlegen, wie man das hinkriegt.
Ich kann Anna nämlich sehen, ihr nicht. Aber das ist möglich tatsächlich. Ich habe das schon gesehen, dass es versehentlich in den Trensenring hinein verschnallt wurde, weil man nicht hingeschaut hat. Mhm. Ich habe gesehen, dass man es über die Trense verschnallt hat und es gehört aber definitiv unter die Trense. Aber diese Fehler macht ihr nicht, wenn ihr jedes Mal beim Verschnallen der Kandare oder nach dem Anlegen der Kandare von unten einmal den Trensenzügel anhebt und einmal die Kandarenzügel anhebt. Dann guckt, ob rechts und links alles in Ordnung ist am Maul. Ob dort nichts klemmt, weil die Kinnkette kann ohne viel Aufwand den Mundwinkel unheimlich einklemmen, wenn man den falsch verschnallt. Und wenn ich aber von unten schaue, dass ich das richtig gemacht habe, habe ich in der Regel kein Problem.
Ich finde, das wird auch irgendwann einfach, das ist so ein Star, also ich denke da beispielsweise gar nicht drüber nach. Wenn ich das reintue, dann nehme ich ganz oft während einfach nebenbei so kurz die Zügel an und schaue das, also das passiert quasi wirklich passiv, muss ich sagen, weil ich gerade so überlegt habe, wie ich das mache und habe mir gedacht, ich mache das glaube ich auch nicht. Und dann habe ich so überlegt in meinem Kopf, wie ich das Pferd auftrense und habe mir gedacht, doch, du machst es schon, aber du machst es jetzt, du musst dich nicht mehr groß darauf konzentrieren. Und ich muss sagen, was ich auch vielleicht im Zuge dessen noch kurz sage, ist, wenn man die Haken von der Kandare zu weit offen hat, Das ist mir auch schon öfter, also mir nicht selber passiert, aber ganz oft habe ich das bei Kunden schon gehabt, dass ich die dann so ein bisschen zudrücken musste, weil sich dann diese Haken irgendwo verhakt haben in der Trense oder in sonst irgendwas. Genau. Oder wenn das Pferd sich geschüttelt hat, dass dann einfach die Kinnkette rausgefallen ist. Und die sind am Anfang immer offen, wenn du die kaufst, dass du halt die Kinnkette halt einstellen kannst, wie du sie brauchst. Und dann drückt man die ja so ein bisschen zu.
Genau.
Und ich, absolut richtig. Ich glaube auch, also ich habe zum Beispiel bei meinem Pferd, das war ganz interessant, der ist ja schon ein bisschen speziell manchmal. Und da habe ich am Anfang tatsächlich, wollte der die Kinnkette, also es geht hier um ein Loch, gell? Ein Loch enger haben und hat wunderbar funktioniert. Und irgendwann hat er überhaupt, also hat es gar nicht, dann habe ich mitgekriegt, okay, jetzt muss es ein Loch lockerer und irgendwann habe ich nicht aufgepasst, weil ich halt, keine Ahnung, irgendwas gemacht habe und dann ist dieses Pferd derartig grottig gelaufen und ich dachte, was zur Hölle, hin und her haben wir überlegt und dann haben wir einfach gemerkt, dass das Pferd ein Glied die Kette zu eng gehabt hat, was wirklich ein, könnte man denken, ein Hamsterfurz, aber er war so, da sieht man mal, was das eigentlich ausmacht. Ja?
Es macht wahnsinnig was aus. Und je höher die Pferde ausgebildet sind, desto klarer kommunizieren die dann auch, dass wenn was nicht passt, und das ist auch gut so, das sollen sie auch bitte tun. Und wenn die Pferde sagen, irgendwas passt nicht, dann passt da auch irgendwas nicht, ob ich das jetzt geschnallt habe oder nicht. Sondern wenn der Gaul sagt, da ist irgendwas nicht in Ordnung, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Und dann muss ich halt herausfinden, was ich da für einen Blödsinn verzapft habe, weil wir Menschen verzapfen nun mal den ganzen Tag Blödsinn.
Richtig. Das können wir gut. Das können wir gut.
Das können wir super, ja. Also ich möchte noch einmal noch ein anderes Thema noch mal mit aufbringen. Und zwar das Thema, wie unterscheide ich denn eine Kandare von einem Pelham? Mhm. Das ist ein großes Thema immer wieder bei den Reitern. Und viele sagen, ach, ganz einfach, bei einem Pelham ist das Mundstück halt gebrochen. Und das ist einfach nicht richtig. Es gibt Kandaren mit gebrochenem Mundstück, leider Gottes, und es gibt Pelhams mit gebrochenen Mundstücken, leider Gottes. Was aber den Unterschied macht zwischen einem Pelham und einer Kandare, ist ein zusätzlicher Ring, der direkt auf Höhe des Mundstücks angebracht ist. Eine Kandare hat nur eine Einschnallmöglichkeit für das Backenstück und ein paar Zügel. Ein Pelham hat eine Verschnallmöglichkeit für das Backenstück und zwei Paar Zügel. Das macht einen Unterschied. Warum ist das ein gutes Instrument? Das Pelham ersetzt im Endeffekt die blanke Kandare und Kandare-Unterlegtrense. Das heißt, wenn ich Pferde habe, die zum Beispiel ein sehr kleines Mäulchen haben und einfach für zwei Gebisse nicht genug Platz oder sich mit zwei Gebissen einfach nicht reiten lassen mögen, solche Pferde gibt es nun mal, dann kann ich wunderbar ein Pelham wählen und über das Nutzen von zwei Zügelpaaren, ich sage auch gleich nochmal, warum wir keine Zügelbrücke benutzen, aber ich nutze zwei Zügelpaare an einem Pelham, und zwar mit einem ungebrochenen Mundstück, mit einer Stange, damit ich eine trensenartige Wirkung auf das Maul ausüben kann, indem ich das obere Zügelpaar nutze, weil wenn ich an einem Pelham das obere Zügelpaar am Mundstück nutze, dann habe ich keine Hebelwirkung, weil der Zügel beim Annehmen an dem Ring hochrutscht und damit die Zügelwirkung, also die Hebelwirkung, Entschuldigung, nicht mehr vorhanden ist. Die Hebelwirkung kann nur entstehen, wenn ich das Zügelpaar unterhalb des Mundstückes fixiere. Dann kann Hebel entstehen. Also mit der Kinnkette natürlich, mhm. mit dem Gegenhebel der Kinnkette. Mhm. Das heißt, ich kann unterscheiden zwischen dem oberen und unteren Zügelpaar und kann das im Endeffekt nutzen, ähnlich wie Kandare Unterlegtrense und ganz fein und ganz anständig damit mit dem Pelham arbeiten. Das Pelham ist leider so ein bisschen gerne im Springsport verkommen zu einem Gebiss, das genutzt wird, wenn die Pferde sich eben vorm Sprung nicht mehr bremsen lassen. Das ist ein ganz einfacher Ausbildungsmangel und hat eigentlich nichts mit Material, mit einem stärkeren Material ist damit nicht zu korrigieren oder sollte damit nicht korrigiert werden. Das ist leider nicht der Fall. Da werden wir alle nichts gegen tun können, außer es selber besser zu machen. Aber das Pelham wird mit Vorliebe mit einem gebrochenen, gerne auch mit doppelt gebrochenem Mundstück genutzt. Mhm. Wer sowas hat oder nutzen möchte,
schmeißt es weg.
Tut doch bitte sich. Ja. Nein. Nicht so einfach machen wir uns das nicht. Nein, bitte einmal das Pferd damit aufzäumen, jemand draufsetzen und dann während jemand, derjenige, der drauf sitzt, beide Zügel bitte nach hinten zieht oder alle vier Zügel nach hinten zieht, einfach mal das Maul öffnen, gucken, was im Maul und auf dem Genick und im Unterkiefer passiert. Das ist tierschutzrelevant. Das ist nicht in Ordnung, ein Hebelgebiss mit einem gebrochenen Mundstück zu nutzen. Wie gesagt, und wer es nicht glauben möchte, einfach am selben eigenen Pferd gucken und danach wegschmeißen. Nicht mehr verkaufen. Das ist tierschutzrelevant. Macht es bitte nicht. Hebelgebisse brauchen immer ein Stangenmundstück. Mhm. Da, wo ich bei der Trense ganz klar sage, eine Trense braucht ein gebrochenes Mundstück und eine Kandare und jede Form von Hebelgebissen braucht ein Stangenmundstück.
Mhm. Magst du vielleicht im Zuge dessen gleich nochmal auf die Zungenfreiheit und Zungenunfreiheit eingehen?
Ja, richtig. Ah, guck mal, ich wollte auch gerade zur Zügelbrücke noch ganz schnell was sagen.
Ja.
Die Zügelbrücke, also wenn man am Pelham nur ein Zügelpaar verwendet und den oberen und unteren Ring mit so einem, man nennt es Zügelbrücke, nutzt, dann kann man nicht mehr differenziert einwirken und hat immer eine Hebelwirkung am Pferd. Und man nimmt diesem wunderbaren Gebiss, also diesem unglaublich guten, dieser wirklich guten Erfindung des Pelhams, seine eigentliche Wirkung und haut dem Pferd einfach immer nur unklare Hilfen ins Maul.
Ja.
Und hat immer eine Hebelwirkung und ist, also die Zügelbrücke ist genau das Gegenteil von dem, wofür dieses Gebiss eigentlich da ist.
Also Zügelbrücke ist jetzt einfach die Verbindung, dass du nur einen Zügel in der Hand hast und du hast den oberen Ring und den unteren Ring verbunden. Weil Zügelbrücke, glaube ich, kennen viele auch vom Reiten, wenn man die Zügel einfach so zusammennimmt.
Ja,
ist richtig. Genau. Nein, also die ist gut, genau, die kann man mal machen, aber die andere nicht.
Ja, die ist super, definitiv. Aber bitte nicht am Hebelgebiss, das ist richtig fies.
Ja. Genau. Das war, glaube ich, nochmal ganz wichtig, weil ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst. Und nutze zum Beispiel das Pelham auch teilweise sehr, 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 sehr gerne bei Pferden, um auch einfach ein bisschen, also ich finde, dass das teilweise extrem hilfreich sein kann bei, wie du schon sagst, oder auch bei Pferden, die so ein bisschen ja, auf die Trense nicht ganz stabil sind, denen hilft das auch, finde ich, manchmal sehr gut, sich im Genick zu stabilisieren, einfach auch so diese Hebelwirkung, dieses Mühe mal verwenden zu können, dass man die im Hals nochmal ein bisschen gewölbter bekommt, dass man den CTÜ ein bisschen besser aufbekommt und trotzdem aber noch ein bisschen mit Anlehnung halt auch haben kann auf dem oberen Stück. Und,
dass man es unterscheiden kann. Es ist auch schön, um die Pferde auf die Kandare vorzubereiten und zu schauen, bevor man Kandare Unterlegtrense reitet, dass man das Pelham verwendet, um zu schauen, wie reagiert mein Pferd überhaupt auf ein Mundstück, das nicht gebrochen ist und auf die Hebelwirkung an sich. Also ich nutze sie sehr gerne als Übergangslösung zwischen Trensen und Kandare Unterlegtrense.
Ich hatte zum Beispiel auch schon einige, die wurden schon vorher auf Kandare geritten und die waren sehr, sehr, sehr unruhig mit den zwei Gebissen. Also waren sehr schlecht von der Anlehnung her und waren so klapprig. Also nicht ein gutes Kauen, sondern waren halt so dieses lose Gebisse durch die Gegend schieben im Maul und klappern. Und da fand ich auch, die waren mit dem Pelham sofort ruhig. Ich habe zum Beispiel eines, das ist vielleicht auch noch interessant. Was gibt es denn zu Pump-Kandaren, Pump-Pelhams zu sagen?
Ach, ja, guck mal. Also eine Pump-Kandare, das muss man vielleicht kurz erklären. Wie beschreibe ich das denn? Pump-Kandaren sagt man dann, wenn das Mundstück so angebracht ist, dass es sich an den Seitenteilen hoch und runter bewegen kann.
Also das Pferd kann eigentlich mit der Zunge so ein bisschen das Mundstück rauf und runter schubsen oder heben.
Also das ist beweglich an den Seitenteilen so angebracht, dass es so Zentimeter, sag ich mal. Ne?
Ja, gibt es auch ganz unterschiedlich. Also.
Ja, also es ist nicht viel, was hoch und runter geht, aber es ist schon machbar, das hoch und runter zu schieben. Könnte man jetzt auch erstmal sagen, okay, ist vielleicht eine nette Sache, dass das Pferd das Mundstück hoch und runter nehmen kann. Muss man aber auch wieder bedenken, wenn man die Hebelwirkung ansetzt, ändert sich die Länge des Unterbaumes und des Oberbaumes im Verhältnis zum Mundstück entsprechend. Das heißt, tatsächlich nutzen die Pferde, also die Pumpkandare kann dazu anregen, dass das Pferd besser kaut auf der Kandare, weil es effektiv bei durchhängenden Zügeln oder bei lockeren Zügeln das Mundstück ganz effektiv, dieses Stück, was es eben erlaubt, mit der Zunge anheben oder wieder nach unten drücken kann. Das kann sein, dass Pferde das nett finden und wie gesagt, die Hebelwirkung verringert sich durch das Annehmen, weil in dem Moment, wo ich die Zügel annehme, rutscht die Pumpkandare mit dem Mundstück immer nach oben. Dadurch verlängert sich der Unterbaum und verkürzt sich der Oberbaum. Und wie wir schon gelernt haben, verringert sich damit die direkte Einwirkung der Hebelwirkung. Ein wenig, also nur um dieses bisschen. Also Pumpkandaren, ich muss gestehen, ich kenne wenig Pferde, die gerne auf einer Pumpkandare laufen. Kann aber für viele Pferde tatsächlich auch sinnvoll sein. Also
ich
gegen einzuwenden.
Also ich muss sagen, ich mag es ja teilweise, also ich mag es ja eigentlich sehr gerne. Ich habe aber auch welche, die wirklich kaum Pumpbewegung haben. Also ich habe verschiedene. Ich habe welche, wo wirklich eben der besagte Zentimeter, aber das ist, glaube ich, auch das Höchste, was ich habe, also an Verschiebungsmöglichkeit. Ich habe aber auch welche, wo es wirklich so, das geht so um. Keine Ahnung, was wird das sein? Sind das 2 Millimeter oder ein paar Millimeter?
Ja.
Und die mag ich ehrlich gesagt am liebsten, weil bei dem anderen ist es oft, finde ich, so, dass die Pferde, wenn sie in Mühe die Tendenz haben, nicht ganz ruhig zu sein, also ruhig im positiven Sinne zu sein im Maul, dass sie dann eher unruhig werden. Also dass du dir wieder so ein bisschen das Thema von der Verbindung teilweise sogar verschlechterst. Ja? Aber ich mag sie eigentlich sehr, sehr gern. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Das fällt mir jetzt gerade spontan ein, weil ich habe nämlich, ich bin ja da voll der Freak, wenn ich irgendwo was sehe, was ich noch nie gesehen habe, dann muss ich es immer, und wenn ich irgendwo bin auf einem Markt oder so und ich sehe so Gebisse, dann für 3 Euro, die kaufe ich immer und dann schaue ich mir die an. So. Da habe ich ja schon Kreationen gefunden, also ganz krass. Und da habe ich was gefunden, habe ich jetzt so noch nie gesehen. Und zwar ist es eine Kandare, Hat aber ein rundes Mittelstück, also das Mittelstück ist gerade, aber ganz rund. Und die Seitenteile, die kann sich drehen und die Seitenteile sind wie bei einer Pumpkandare, aber so, dass das in diesem Seitenteil hoch und runter laufen kann. Also es kann quasi im Baum sicherlich 3-4 Zentimeter auf beiden Seiten hoch und runter fahren.
Okay.
So. Und
das Mundstück selber dreht sich?
Genau, das kann sich drehen, wie so eine Klopapierrolle. Also so da, wo so Klopapierrollen aufgehen.
Ja, okay. Aha, ja.
Und, und diese beiden Seitenteile sind komplett separat voneinander beweglich.
Okay, also oben und unten oder rechts und links?
Also rechts und links sind jeweils, wenn du die oben einhängst, kann ich den einen Kandanbaum voll annehmen und den anderen durchhängen lassen.
Ah, ja, ah, okay, wie bei Billy Allen.
Aber es hat dann keine Wirkung auf das Gebiss. Also das Gebiss bleibt immer gleich, eigentlich, außer dass es auf dieser Schiene läuft.
Ja, ich verstehe schon. Im Endeffekt ist das ähnlich wie beim Billy Allen Bit. Mhm. Das kann das auch. Ne? Das okay. Billy Allen Bit ist im Endeffekt gibt es als Kandare, also das Billy Allen Bit ist das Mundstück. Mhm. Das hat im Endeffekt ist es eine Stange und die ist aber rechts und links separat voneinander beweglich, weil das Mundstück in der Mitte ein Gelenk hat. Das ist allerdings nicht möglich, dass es sich klappt, sondern das ist nur möglich, rechts und links zu drehen. Mhm. Und das klingt mir so, als wenn das ähnlich gebaut wäre. Musst du mir unbedingt mal zeigen, das klingt voll spannend.
Ja.
Ich habe ja manchmal auch so ein paar solche Schätzchen rumfliegen hier. aber das tatsächlich noch nicht. Im Endeffekt, das Billy Allen ist ein gutes Mundstück, ist ein total sinnvolles Mundstück, auch an der Kandare nutzbar und macht tatsächlich die Kandarenwirkung auch möglich, sie nicht einhändig, sondern beidhändig zu reiten. Mhm. Und spricht grundsätzlich so, wenn ich das richtig verstehe, wie das gebaut ist, erstmal nichts dagegen.
Mhm. Nee, interessant. Jetzt kommen wir aber dann. Nee, stopp mal. Ich will jetzt noch nicht zu den Führungsmöglichkeiten, weil wir wollten ja noch zur Zungenfreiheit was sagen.
Ja, guck mal, die haben wir ganz. Oh, die hätten wir fast über den Haufen geschmissen, ne?
Ja.
Also, die Zungenfreiheit. Klingt genauso nett wie Babykandare, ist aber mindestens so scheiße. Die Zungenfreiheit, für diejenigen, die nicht direkt wissen, was es ist. Das ist ein kleiner Bogen am Mundstück, wo die Zunge freigelassen wird, sozusagen. Das einfach das Stangenmundstück in der Mitte mit einem Bogen versehen. Und zwar so, dass die Zunge nicht mehr in der Lage dazu ist, das Mundstück vom Unterkiefer abzuheben und zu polstern. Also die Zunge hat eine wichtige Aufgabe am Gebiss. Und zwar muss sie in der Lage sein, das Metallstück vom Unterkiefer abheben können. Mhm. Wenn die Zunge nun freigelassen wird, ist die Zunge nicht mehr in der Lage dazu, das Mundstück vom Unterkiefer zu heben, mit der Folge, dass ich direkte Einwirkung immer von oben und unten nur auf den knöchernen Teil des Unterkiefers habe. Und das ist überaus unfreundlich. Und je eckiger diese Zungenfreiheit ist, das heißt, es gibt bei Westernkandaren, habe ich das mehrfach gesehen, 90 Grad Winkel in den Bogen hinein.
Okay.
Ja, ganz nicht schön. Und dieser 90 Grad Winkel, wenn der auf dem Unterkiefer landet, und zwar auf dem Unterkieferast, das ist nicht fein. Also die Zungenfreiheit ist auch direkt so gebaut, dass die Ecken, die nach oben führen, wo der Bogen anfängt, immer direkt auf dem Unterkieferast enden. Das Einzige, was ich empfehlen kann in dieser Richtung, das ist der sogenannte französische Bogen. Oder auch Mundstücke, es gibt Kandaren-Mundstücke, da ist im unteren Bereich das Mundstück ein wenig dünner als im oberen Bereich oder am seitlichen Bereich. Mhm. dadurch hat viel Raum, so wie man das denken könnte, wenn man das Wort Zungenfreiheit hört. Und kann aber trotzdem, da es auf der Gesamtlänge so ist und flach ein- und ausläuft, kann die Zunge trotzdem immer noch das Mundstück anheben bei Bedarf.
Mhm. Da ist vielleicht auch noch ganz interessant, da gibt es ja auch gerade bei den portugiesischen Gebissen oft noch diese Riffelung. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und ja. Vielleicht magst du da noch kurz was dazu sagen, wie man wie man die einzuschätzen hat.
Das Mundstück, wenn das Mundstück geriffelt ist auf einer Seite, dann ist die Auflagefläche halt kleiner, das heißt, oder unruhiger, besser gesagt. Also man muss sich halt überlegen oder klar machen, wie das im Maul ausschaut. Und so ein Mundstück liegt normalerweise zumindest auf dem Unterkiefer und der Zunge auf. Und je flacher und breiter diese Auflage ist, desto besser kann natürlich das Gewebe dort auch das Mundstück und das Gebiss tragen.
Mhm.
Wenn es gibt zum Beispiel Mundstücke, die sind gedreht, also im Endeffekt zwei Mundstücke, das ist schwierig ohne Bild.
Also wie so eine Zuckerstange eigentlich. Wie so eine rot-weiße Zuckerstange, ja, genau, so gedreht. So. Ja?
Mhm. Wie eine rot-weiße Zuckerstange, richtig, aber nicht so flach zusammen, sondern in Einzelteilen, sodass man die unterschiedlichen Stangen schon noch merkt. Und also je unruhiger so eine Oberfläche ist, desto unschöner ist halt im Endeffekt die Einwirkung, wenn wir über Gebisse und Mundstücke sprechen.
Ja, ist es ja selbsterklärend.
Das kann schmerzhaft sein.
Ja, ich wollte gerade sagen, also eigentlich ist es ja selbsterklärend. Ich meine, wenn ich wenn ich mir etwas oft irgendwo, egal, es muss ja nicht mein Knochen sein, aber wenn ich mir irgendwas irgendwo drauf drücke und es hat eine flache, große Oberfläche, ist es natürlich, verteilt den Druck einfach besser, als wenn ich was sehr Oberflächliches habe oder wenn da irgendwie Riffelung drinnen ist oder sonst was.
Na? Genau. Das hast du viel besser gesagt als ich. Ja, genau so ist es.
Wie war das mit inneren Bildern? Hatten wir das nicht vorher so?
Ja.
Ja, genau.
Ganz genau.
Okay, warte mal, was war jetzt, was wollten wir noch? Irgendwas hatten wir noch? Thema? Die Führungen, ja. Die Führungen. Wie kann ich meine Kandare denn überhaupt halten und führen?
Oh mein Gott. Ja, die Zügelführung. Mhm. Ja, oh Gott, die Zügelführung ist super, 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 super wichtig. Also, ganz kurz, Kandare-Unterlegtrense möchte ich noch kurz was zu sagen. Man nutzt in der Dressur in der Regel Kandare-Unterlegtrense, damit beide Wirkungen vorhanden sind.
Mhm.
Die Trense, das gebrochene Trensengebiss, stellt und biegt das Pferd.
Mhm.
Die Kandare zäumt das Pferd bei. Das heißt, im Endeffekt ist die Kandare dazu da, das Pferd im Genick tiefer und enger einzustellen, und die Trense ist dazu da, den Hals zu stellen, und zu, also das Genick zu stellen und den Hals zu biegen.
Mhm.
So die grundsätzliche Idee. Das funktioniert natürlich nur, wenn ich beide Gebisse auch entsprechend einsetzen kann, das heißt, wenn ich sie nutzen kann. Wenn ich die beiden Gebisse nicht voneinander getrennt benutzen kann, dann kann ich auch diese beiden Wirkungen nicht umsetzen.
Ja.
Das heißt, die aufrichtende Wirkung der Trense und die abrichtende Wirkung der Kandare muss ich so zusammenbringen können, wo wir wieder bei der Kandarenreife für den Reiter sind.
Mhm.
Ich muss die Hilfen so differenziert ans Pferdemaul bringen können, dass beide Gebisse in der Lage sind, ihre Wirkungsfunktion auch umzusetzen.
Mhm.
Dafür ist es wichtig zu wissen und zu verstehen, wie ich die vier Zügel, also die beiden Zügelpaare, dann in die Hand nehme, um da auch tatsächlich diese Differenzierung hinzubekommen. Sehr schön ist für diese Übung zu verstehen, wie die Gebisse funktionieren, die Phyllis-Führung. Das heißt, die Trensenzügel führe ich über die Hand, also zwischen Daumen und Zeigefinger, flach über die Hand nach unten, also von oben nach unten einlegen in die Hand. Und die Kandarenzügel nehme ich, wie ich das gewohnt bin, vom englischen Trensenzügel. Das heißt, zwischen Ringfinger und kleinem Finger und dann lege ich den Zügel nach oben über die Hand. Das heißt, ich habe einen Zügel von oben nach unten, und zwar den Trendenzügel und den Kandarenzügel von unten nach oben eingelegt. Ich kann auf diese Weise durch Heben der Hände oder durch zu mir, den Daumen zu mir kippen, die Trense stärker verwenden, einseitig auch, ohne auch nur den kleinsten Einfluss auf die Kandare zu nehmen. Und ich kann über das Wegkippen der Daumen weg von mir, also zum Pferdehals hin, oder durch nach unten drücken der Hand oder rechts und links nehmen, das merkt man dann beim Reiten sehr, sehr gut, die Kandarenzügel entsprechend einsetzen. Und kann natürlich auch, wenn ich die Zügel, alle vier Zügel korrekt gefasst habe, auch gleichzeitig die Wirkung beider Gebisse einsetzen.
Ja, und da finde ich...
Eine Führung, die nicht sehr populär ist.
Ich habe gesagt, ich finde, ich lasse ganz oft die Leute damit reiten, vor allem am Anfang. Also ganz oft kriegen die Leute dann erstmal übelsten Krampf in den Fingern. Ja. ich mache da auch ganz oft, als Vorübung, lasse ich die Leute schon mit der, oh je, gut, dass ich das schon darüber schon Beiträge geschrieben habe, litauischen Zügelführung reiten. Also quasi erstmal mit der Trense oben rein, ohne unten, dann kommt man schon mal in dieses Kippen von der Hand ganz gut rein, weil das halt schon, finde ich, für viele am Anfang ganz schwierig ist und auch vor allem das Nachfassen und das Halten von den Zügeln, vor allem wenn du dann vier hast. Also das finde ich schon anspruchsvoll, das muss man wirklich das Aufnehmen schon üben, weil wenn du das nicht gewohnt bist, also ist schwierig. Aber du kannst halt, das finde ich den Vorteil, du kannst nicht, fast nicht unabsichtlich Trense und Kandare gleichzeitig annehmen.
Ja.
Ja.
Genau. Na, und vor allen Dingen kannst du nicht so einfach an der Kandare rumzerren.
Ja.
Das ist schon eine sehr gute Führung.
Ja.
Und man ist ganz anders auf die Hand konzentriert, wenn man den Zügel plötzlich so in Anführungszeichen komisch führt. Tatsächlich heißt die Phyllis-Führung, weil der Herr Phyllis das so immer die Trensenzügel genommen hat. Zeit seines Lebens und damit ein zwar leider Gottes eine absolute Aufrichtung geritten ist, sei es drum, das wird auch heute leider immer noch praktiziert, aber im Zusammenhang mit der Kandare ist das und zum Üben für die Kandare ist das eine sehr gute Zügelführung. Ich persönlich reite eigentlich immer 3 zu 1. Die 3 zu 1 Führung heißt, ich habe beide Kandarenzügel und den linken Trensenzügel in der linken Hand und den rechten Zügel allein in der rechten Hand.
Genau, den rechten Trensenzügel,
Für mich und aus meiner Ausbildung heraus ist es im Endeffekt der sinnvollste Weg, Kandare unterlegt Trense zu reiten, weil die Kandare durch ihr Stangenmundstück einhändig geritten werden sollte, wie eine blanke Kandare zum Beispiel auch. Weil die Einwirkung auf das Maul immer gleichzeitig beidseitig funktioniert und mit dem Einsatz von, also wenn ich eine Kandare mit beiden Händen gleichzeitig, also rechts und links die Zügel führe, dann wirke ich immer unwirscher ein, als wenn ich eine Kandare einhändig führe. Damit die Trense aber trotzdem ihre anständige Wirkung und ihre normale Wirkung ausüben kann, muss die Trense beidhändig geführt werden. Also Trense meine ich natürlich unbedingt das gebrochene Mundstück. Das heißt, ich habe beide Kandarenzügel, also ich persönlich lege sie mir, weil zwei Kandarenzügel mir einfach zu dick sind, unter den kleinen Finger und lege die Zügel übereinander nach oben in die Hand und drücke mit dem Daumen auf den Zeigefinger die Zügel fest und habe dann den Trensenzügel zwischen Ringfinger und kleinem Finger ganz normal, als würde ich Englisch schreiben. Mhm.
Ja.
So führe ich 3-1. Man kann auch die Kandarenzügel einen Finger höher legen und entsprechend die Trense auch, aber das, dafür sind meine Hände zu klein und ich habe große Hände. wie gesagt, die Trense rechts führt man halt ganz normal zwischen Zeigefinger, zwischen kleinem Finger und Ringfinger.
Ja.
Und man muss sich ein bisschen an das Gefühl gewöhnen, links so viele Zügel zu haben. Wenn man aber einhändig reiten kann, und ich liebe einhändig blanke Kandare reiten, das ist einfach herrlich, macht einfach nur Spaß. Wenn man das kann, dann ist das überhaupt kein Problem. Ja. Wichtig bei der ganzen Geschichte 3-1 ist, durch die Schwere in der linken Hand hat man oft das Problem, dass man die linke Schulter so ein bisschen vorschieben mag. Man muss halt schon wirklich sehr ausbalanciert sitzen, wo wir wieder bei Kandarenreife sind. Mhm. Es bedarf für das Nutzen von Kandare und Unterlegtrense, wenn man fein reiten will, einfach ein relativ hohes Maß an Ausbildung, und zwar für den Reiter und das Pferd. Mhm. Ich kann das nur, ich sage das bestimmt noch 5-mal.
Das macht gar nichts.
Damit die Einwirkung der Zügel nicht unwirsch passiert und dass wir vom feinen Trensenreiten auf ein noch feineres Kandarenreiten umsteigen können und nicht die Kandare nutzen wollen, weil das Pferd in der Ausbildung noch Mängel zeigt, wie auf den Sprung zu rauschen oder im Gelände weglaufen oder.
Ja.
Das sind Ausbildungsmängel und nicht über ein Gebiss zu korrigieren.
Und das ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu sagen, dass man sieht man ja leider sehr oft, dass die Kandare auch leider im wirklich hohen Sport mehr oder weniger im Daueranschlag ist. Also das Pferd sich wirklich auf die Kandare drauf lehnt, was ja überhaupt nicht so gedacht ist. Ja, also das Pferd soll natürlich sich nicht hinter die Kandare verkriechen permanent. Das ist auch was ich finde. Und das muss ich jetzt echt mal also auch sagen, weil ich finde, das sieht man gerade in der unter Anführungszeichen klassischen Reiterei sehr, sehr oft, dass die Pferde halt einfach brutal hinter dem Zügel sind, also einfach flüchten vor dem Gebiss und dann so eine falsche Leichtigkeit anbieten und du einfach keinerlei Verbindung und Kontakt haben darfst zu dem Pferd. Also das finde ich auch ganz grob falsch. Aber auch das, was man eben im Sport leider sehr oft sieht, diese Pferde, die wirklich auf dem wo der Kandarenzügel gefühlt permanent waagrecht steht oder der Kandarenbaum permanent auf Anschlag ist.
Auf 90 Grad auf Anschlag, definitiv.
Genau, also das sind halt, finde ich, zwei Sachen, die man vielleicht noch erwähnen sollte. Das ist beides nicht richtig. Der soll nicht die ganze Zeit rumspringen und schlackern. Absolut. Das ist nicht korrekt.
Nein, genau.
Aber das andere ist es halt auch nicht. Also, das musste ich gerade noch loswerden. Jetzt darfst du wieder.
Ja, unbedingt. Alles richtig. Und da möchte ich auch gerne noch mal mit reinspringen, weil ich kenne das aus der Klassik viel, dass die Pferde zu tief eingestellt werden über die Kandare, und dann zu langsam geritten werden, weil langsames Reiten oft im Zusammenhang mit Kandarenreiten einfach als Versammlung viel interpretiert wird. Also ein langsames Pferd hat mit einer Versammlung nichts zu tun. Und ich sehe aber genauso oft, wie die Pferde über den Zügel geritten werden. Also mit dem Maul so hoch nach oben, dass sie eben auch keine Anlehnung an das Gebiss annehmen, weder an die Trense noch an die Kandare und schon überhaupt nicht auf die blanke Kandare.
Ja.
Und dann hängen die Zügel permanent durch und das Pferd traut sich eben auch nicht mehr an den Zügel heran.
Ja.
Weil es über dem Zügel gehalten wird. Und das ist dann wieder die allseits beliebte absolute Aufrichtung, die genauso problematisch ist, wie das zu tiefer Einstellen.
Ja.
Wieder sind wir bei, die Mitte ist der richtige Weg. Und für jedes Pferd gibt es die individuelle Einstellung für all diese Dinge.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört habe. Ich habe einmal gehört, da hat einer sehr schön ausgedrückt, der hat gesagt, das Pferd in seiner Kraft reiten, also in seiner optimalen Bedingung reiten. Und das kann sich natürlich ändern. Das kann sein, dass ein Pferd, das halt permanent die ganze Zeit drüber gelaufen ist über dem Gebiss und komplett in dieser hohen Aufrichtung war, dass ich das erstmal halt viel tiefer reiten muss als ein Pferd, das total verkrochen tief oder auf der Vorhand schlurfend dahin läuft. Das muss ich halt vielleicht auch mal ein bisschen höher holen. Das kann sich halt ganz stark auch ändern. Also das, finde ich, sieht man, wenn man Pferde halt ausbildet oder auch korrigiert, da kommt es noch mehr zutage, dass ich halt jeden Tag oder eigentlich die ganze Zeit schauen muss, okay, was braucht der jetzt gerade für eine Anlehnung oder für eine Aufrichtung oder Nicht-Aufrichtung, hoch, tief, Nase vor, ran, seitlich, Biegung oder was auch immer. Ja,
ja, definitiv. Und im Zuge Ausbildung möchte ich auch nochmal sagen, die Kandare ist nicht dazu da, ein Pferd auszubilden. Die Kandare ist dazu da, ein ausgebildetes Pferd zu verfeinern. Mhm. Das heißt, wenn ich solche Dinge wie Piaf und Passage üben möchte oder von mir aus auch Levade und Schulsprünge, dann übt das Pferd dies auf Trense, nicht auf Kandare. Wenn es das noch nicht kann, tut es sich an der Kandare bei solchen Übungen nämlich weh. Ja. Und das ist nicht das Ziel, dem Pferd weh zu tun, sondern ich kann dann, wenn das Pferd in Piaf Passage und alles Weitere ausgebildet ist, dann die Kandare verwenden, um es besser noch sich selbstständig vom Hinterbein abzustoßen und nicht mehr so viel das Abstoßen am Gebiss zu benötigen. Mhm. Dadurch bekomme ich die Pferde noch feiner, aber zum Ausbilden ist eine Kandare nicht gedacht. Mhm. War sie nie und wird sie nicht. Kann nur verbessern.
Ja. Naja, sie kann auch verschlechtern. Aber das liegt dann nicht an der Kandare.
Ja, aber du bist schon wieder böse, Anna.
Sorry. was wir noch gar nicht gesprochen hatten, Ilka, das ist jetzt vielleicht noch ganz wichtig, ist die Anpassung überhaupt von, also wenn jetzt jemand noch nie, also jetzt jemand für sein Pferd eine Kandare sucht, wir haben ja jetzt über die Hebelwirkung und über die Bäume und über die Zungenfreiheit gesprochen, aber was man da für Größen und wie man die überhaupt so an das Köpfchen dran tut.
Also, einmal zu Kandare-Unterlegtrense. Wenn ich nicht unbedingt Turniere reiten möchte, muss ich unbedingt als Unterlegtrense die Boucher-Trense empfehlen, weil es die einzige Trense ist, die dafür sorgt, dass die beiden Mundstücke nicht permanent aneinander klüttern. Was du vorhin schon gesagt hast. Mhm. Es gibt Pferde, die einfach gerne mit den Gebissen hin und her spielen. Mhm. Und wenn dann beim Kauen und beim Zunge benutzen die Wassertrense ständig an das Kandaren-Mundstück geschlagen wird, dann kann das ganz viel Unruhe im Maul verursachen. Mhm. Und muss unbedingt darauf geachtet werden, dass die Mundstücke so zueinander stehen, dass sie nicht durchgehend aneinander schlagen. Mhm. Also die Pferde müssen die Gebisse voneinander fernhalten können mit der Zunge. Das heißt aber auch, dass ich die Beschaffenheit der Zunge meines Pferdes kennen muss. Das heißt, dicke, fleischige Zungen mögen meistens schwere, dünne Gebisse, das heißt massive, dünne Gebisse, meistens. Das ist individuell immer noch mal ein bisschen anders. Wenn ich eine dünne, flache Zunge habe, dann bin ich meistens mit einem dünnen, leichten Gebiss besser dran, also dünn und hohl zum Beispiel oder dünn und leichtes Material wie Titan zum Beispiel. Mhm. Oder auch, man muss natürlich trotzdem auch immer schauen, dass man auf die individuellen Bedürfnisse der Pferde eingeht und schaut, womit, also wenn das Pferd mit der dünnen Zunge mit einem dicken, schweren Gebiss gut läuft, dann ist alles schick. Wenn es das nicht tut, dann ist es nicht schick. Also da muss man sehr genau hinschauen. Und für die Anpassung tatsächlich muss man gucken, dass das Pferd genug Platz hat im Maul für beide Gebisse. Oder halt schaut, dass man eben ein Pelham verwendet. Mhm. Man muss gucken, dass die Kandarenstange muss relativ eng am Maulwinkel anliegen, damit das Verkanten am Unterkiefer nicht so leicht passieren kann oder am besten natürlich gar nicht. Das heißt, wenn die Kandarenstange aus dem Maulwinkel herausguckt, auf einer oder am schlimmsten noch auf beiden Seiten, dann ist die Kandare einfach zu lang. Das darf auf keinen Fall passieren. Lieber wählt man die Kandare etwas zu eng, sodass der Kandarenbaum, wenn er denn unbeweglich ist, den Mundwinkel eher ein bisschen eindrückt. Das ist bei einer Kandare besser, als wenn es das Gebiss auf einer Seite raussteht.
Ja.
Optimal liegt es natürlich einfach an, aber tatsächlich die Kandare muss man etwas kleiner wählen, unbedingt.
Ja, ich wollte gerade sagen, das sagt man ja auch grob, dass das oft 0,5 bis 1 Zentimeter sogar kleiner ist als die Trense, ne?
Richtig, genau. Als das Trensengebiss, das entspricht. Das genau ist völlig richtig.
Ja. Okay. Und das heißt dann, ich würde aber auch meine, weil wenn ich das jetzt, also ich frage jetzt mal ganz blöd, ne? Wenn ich jetzt so eine Trense habe und eine Kandare und ich darf die nicht aneinander, oder sie soll sich halt nicht permanent berühren, dann macht es doch relativ viel Sinn, die Trense oben zu verschnallen und die Kandare tiefer, oder? Und nicht umgekehrt.
Ja.
Ich frage nur mal ganz blöd, weil ich habe auch das schon gesehen, dass die Trense sehr tief lag und die Kandare dann oben in dem Maulwinkel drinnen war. Mit der guten Idee, dass die zwei sich nicht berühren sollen. Ja, das Ergebnis war dann halt, dass das Pferd permanent die Zunge über der Trense hatte, aber ja.
Ja, sei froh, dass sie nicht, also wenn die Zunge zwischen Kandare und Trense gerät, dann kannst du dir die Zunge auch mal abmachen. Also die kann dann tatsächlich nicht gut bluten, sondern damit schneidet man die Zunge einfach auch mal ab. Insofern ist es ganz wichtig, dass man guckt, dass die Trense oben liegt. Die Unterlegtrense liegt oben am Maulwinkel an. Und wenn ich eine Boucher-Trense habe, dann kann ich die relativ nah zusammenschneiden, die Gebisse. Aber wenn ich zum Beispiel eine Wassertrense habe oder eine Olivenkopftrense als Unterlegtrense, dann muss ich gucken, dass der Maulwinkel das Mundstück so spannt, dass das Trensenmundstück nicht permanent gegen das Kandarenmundstück knallt. Ja. Ich kann natürlich aber trotzdem die Kandare nicht so tief verschnallen, dass es kurz vor den Hengstzähnen
oder unten an die Schneidezähne rankommt.
Ich hoffe nicht, dass ich jemals jemanden sehe, der es wagt, die Kandare so tief zu verschnallen, dass es da unter den Hengstzähnen zum Liegen kommt.
Gut, der Zug ist bei mir schon abgefahren.
Dein Ernst?
Ja.
Ich glaube, das wäre ein Schreikrampf geendet. Kann man denn so doof sein? Entschuldigung.
Tja.
Jetzt habe ich mich kurz vergessen. Entschuldige bitte. Aber das ist nicht lustig. Also beide Gebisse gehören natürlich oberhalb der Zähne in den Zwischenraum, da wo die Zunge tragen kann. Das habe ich in unserem Trensen-Podcast etwas genauer erklärt.
Da findet ihr übrigens auch die Antwort, warum das bei einer Boucher-Trense nicht passiert so schnell, dass die aneinander klatschen.
Ja.
Jetzt war jetzt ein richtig professioneller Trigger, oder?
Yeah, richtig gut. Ich habe da auch auf YouTube so ein Video zugemacht, bei Ilka Steen.
Oha.
Klassische Reitausbildung Ilka Steen. YouTube, ihr Lieben.
Hashtag Werbung.
Hashtag Werbung.
Aber ich denke, das ist Salon.
Ja. Nein, ich möchte nur, dass ihr wisst, ich möchte mein Wissen halt weitergeben.
Ja, das ist sowieso, aber... Das werde ich sowieso in den Shownotes noch verlinken, deine YouTube-Videos, und wir werden mal schauen, dass wir vielleicht auch bei uns auf die Seiten auf Instagram noch so ein Highlight machen mit den ganzen Zügelführungen und so, weil ich glaube, das ist was, das man sich natürlich nur sehr schwer vorstellen kann, wenn man da gar kein Bild dazu hat, wenn man da noch gar keine Erfahrung hat.
Ich habe auch noch die englische Zügelführung, die am meisten verwendet wird, vergessen.
Stimmt. Na dann leg mal los.
Ich glaube, das ist die Zügelführung, die ziemlich jeder kennt.
Die man ja auch auf dem Turnier braucht.
Die man auch auf dem Turnier braucht, definitiv. Also die Trense kann unter dem kleinen Finger oder zwischen kleinem Finger und Ringfinger geführt werden.
Warte mal ganz kurz, Ilka, du wirst gerade sehr leise. Du musst wieder deinen 60er-Platz beschallen.
Okay.
So, ja, jetzt wunderbar.
Ja, ich muss meinen 60er-Platz, genau, ich habe mir gerade auf die Hand geguckt, das war vielleicht nicht optimal. Also, Trenzenzügel unter den Kandarenzügel zu legen, und zwar einen Finger tiefer, damit das Hebelgebiss nicht so direkt angefasst werden muss wie das Trenzengebiss. Das ist die Standardführung, die auf dem Turnier auch geritten wird. Man darf auf dem Turnier grundsätzlich auch Phyllis führen, das macht nur keiner, weil man dann ausgelacht wird. Also soweit ich weiß zumindest, ich bin mir relativ sicher, dass man es das zumindest darf. Aber das ist...
Habe ich noch nie gesehen.
Insofern muss man natürlich schauen und muss einem... Bitte?
Habe ich noch nie gesehen auf dem Turnier.
Doch, ich habe es schon mal gesehen. Irgendwo okay. Habe ich schon mal gesehen. Ich suche dir das raus.
Okay, ja.
Die englische Führung auf jeden Fall ist die Standardführung, die jeder kennt und die umgesetzt wird. Man muss sich dabei immer im Klaren sein, dass man auch das Kandarenmundstück, also das Stangenmundstück, weithändig führt. Was einfach zu den Problemen führt, die man mit der weithändigen Führung einer Kandare nun mal hat. Das heißt, ich habe es viel schwieriger, Stellung und Biegung zu erarbeiten, obwohl ich die Unterlegtrense in der gleichen Hand führe. Und ich wirke natürlich auch beim Einwirken auf die Trense ständig auf die Kandare ein. Das heißt, wir sind wieder bei einer etwas schwammigen und etwas ungenauen Hilfengebung beim Pferd angekommen. Also im Training, wie gesagt, würde ich immer 3:1 reiten oder Phyllis. Fürs Turnier, die 5 Minuten, die man da im Parcours rumödelt, kann man das sicherlich tun. Übrigens fürs Turnier Bouchertrense nicht erlaubt. Also für die Turnierreiter gilt die Ansage mit Boucher-Unterlegtrense eben nicht. Für alle anderen empfehle ich weiterhin die Bouchertrense als Unterlegtrense. Und ich habe aber trotzdem die gleichen Thematiken mit der englischen Führung. Man muss einfach unwahrscheinlich differenziert arbeiten können mit der Hand, wenn man auch noch englisch reiten möchte, also die Kandare auf beiden Händen.
Ja.
Und in dem Zuge noch mal ganz kurz zur blanken Kandare, das heißt die Kandare ohne Unterlegtrense und nicht als Pelham, gehört in Pferdemäuler, die überaus hoch ausgebildet sind, und in Reiterhände, die in der Lage sind, einhändig sauber über den Sitz zu raten. Weil an einer blanken Kandare kann ein Pferd sich überhaupt nicht mehr abstoßen, kann sich nicht mehr draufbringen. Es muss in der Lage sein, sich komplett an der Hanke zu tragen, also auf dem Hinterbein, und den Reiter über reine Sitzhilfen zu verstehen. Und der Reiter muss in der Lage sein, die Hand, die linke zügelführende Hand, so ruhig und so leicht zu verwenden, mit rein nachgebenden und anhebenden Hilfen, dass das Pferd nicht im Hinterbein blockiert werden kann oder noch schlimmer natürlich schmerzhaft im Maul gemacht wird. Mhm. Also blanke Kandare wird bitte einhändig geritten. Alles andere hat mit feinem Reiten und klassischem Reiten in unserem Sinne absolut nichts zu tun.
Und was man auch dazu sagen muss, ist, nicht nur die Hand muss das können vom Reiter, das hast du vorher schon mal angesprochen, wenn ich einhändig reite, ähnliches Problem wie beim Damensattelreiten, ich muss meinen Körper so gut unter Kontrolle haben, dass ich diese sehr ein- oder auch, was ich auch sehr oft sehe, dass die Leute dann die Hand so cool lässig runterhängen haben. Das hat durchaus einen Sinn, dass die Leute die Hand normalerweise vor die Brust oder vor den Bauch zumindest nehmen, weil man einfach ganz anders gedreht sitzen bleibt. Also sobald ich die Hand halt runterhängen lasse und die andere Hand mit einer Zügelhand, mit den Zügeln als einhändig vorne hinstelle, bin ich halt verdreht. Also ich habe meinen Körperschwerpunkt einfach, ich bin aus dem Lot raus. Also das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Genau. Ich meine, ich muss dabei nicht unbedingt meine Gerte vorne aufstellen. Das kann ich machen, muss ich aber nicht.
Das kann man machen. Kann man machen, muss man nicht. Sieht vielleicht für die manche ein bisschen albern aus. Ist aber auch sehr hilfreich tatsächlich, um eben gerade zu bleiben. Das ist nicht nur ein reiner Show-Effekt, sondern schon auch sinnvoll, besser zum Sitzen.
Ich glaube, nur die meisten Leute wäre schon sehr geholfen, gerade wenn man das so sieht oft, dass einfach nicht die Hand hängen gelassen wird, sondern dass man einfach wirklich diese ja. Körperspannung auch behält und wirklich deinen Körper Mittelpunkt in der Mitte behält. So.
Genau.
Gut.
Genau. Sieht man beim Westernreiten ganz, ganz häufig. Da wird ja am meisten einhändig geritten, ne?
Ja.
Im Westernsport.
Genau, genau.
Und da
genau.
sieht man oft diesen sehr verdrehten Oberkörper deshalb.
Ja. Hm. Weißt du, was mir vorher noch eingefallen ist? Eine Frage, die auch häufig kommt, und zwar zum Thema Eskandare. Ja. Da müssen wir nochmal ganz... Weil da müssen wir vielleicht nochmal ganz nach vorne auf die Bäume-Geschichte und auf die Hebelwirkung und warum das nicht... Ja, also erzähl du mal. Was du dazu zu sagen hast.
Ja, tatsächlich, es gibt Kandaren, ja genau, Kandaren können ganz unterschiedliche Seitenteile haben. Zum Beispiel die Ellbogenkandare kennt man vielleicht oder halt die S-Kandare, die einfach wunderschön ausschaut. Man muss aber trotzdem schauen, dass bei der S-Kandare ist dann wieder interessant. Oft ist bei der S-Kandare die Anbringung des Zügels nach hinten verlagert. Mhm. Das heißt, der Unterbaum ist durch die Sicht des S oft etwas kurz und dadurch sehr scharf. Und durch das weiter hinten Anbringen der Zügel bringe ich die Hilfen hinter das Mundstück. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, wie ich das sage. Das heißt, wenn ich die Einwirkung über den Zügel erst nicht unter dem Mundstück mache, sondern hinter dem Mundstück, dann kriege ich eine deutliche, viel deutlichere Wirkung auf das Genick und auf den Oberbaum, als wenn ich unter dem Mundstück beginne.
Ja, also da gibt es ja, doch, ich glaube, wir können das schon, du hast ja, im Grunde genommen hast du drei Punkte, wenn du so eine Kandare von der Seite anschaust, du hast den oberen Teil, wo es im Backenstück eingehängt ist, bis zum Gebiss, dann hast du als zweiten Punkt das Gebiss und dann hast du als dritten Punkt ganz unten den Teil, wo der Zügel eingehängt ist. Und es geht ja im Grunde genommen immer nur darüber, darum, wo diese drei, wie diese drei Punkte als Gestirn sozusagen zueinander liegen.
Genau.
Und wenn der unterste Punkt durch dieses verschnörkelte S nicht genau unter dem Punkt von der Trense ist, sondern weiter hinten bei der Reiterhand, dann hast du eben diesen Effekt. Na, dann hast du eigentlich mehr Genickbeizäumung, oder?
Genau, das ist eine deutlichere Wirkung auf das Genick.
Mhm. Und was wäre jetzt...
Im Endeffekt muss ich... Ja?
Was wäre jetzt, wenn es weiter vorne wäre? Also vor der Trense sozusagen? Also ich hab das wieder, da kommt wieder mein Freak raus. Ich habe das tatsächlich noch nie bei einer modernen, was man halt so jetzt im Barock-Dings-Geschäften sieht, habe ich das noch nie gesehen. Aber ich habe ein paar so alte Kandaren und auch so alte Stiche und da ist es tatsächlich so, dass es welche gab, die nach vorne gebogen waren.
Habe ich tatsächlich auch so noch nicht gesehen. Muss dich dringend mal besuchen kommen,
Anna. Merk das schon. Nee, ich hab
das
dann,
ist sehr interessant.
Ich weiß aber nicht mehr, wo ich das genau gelesen habe. Ich habe dann eben nur mal gelesen, dass du eben dadurch, dass du es weiter hinten hast, eben mehr Einwirkung hast und dass sie das damals tatsächlich auch verwendet haben, wenn das weiter vorne ist, dass man das Pferd, wenn sich sehr stark im Genick verengt sozusagen oder zu eng kommt im Hals-Kopf-Winkel, dass da eben diese Kandaren verwendet wurden, die sehr weit nach vorne geschnitten waren, um eben das zu verhindern, dass sie sich so verkriechen. Mhm. Keine Ahnung, ich habe es
noch nicht gehabt, noch nicht ausprobiert, will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Was ich nicht weiß, das weiß ich nicht.
Alles gut.
Das weiß ich tatsächlich nicht.
Vielleicht sollten wir mal, vielleicht solltest du mal so ein...
Ich mag es, dass es noch was gibt, was ich lernen kann.
Vielleicht sollten wir mal schauen, ob wir so ein Gebiss bekommen und das mal austesten. Weil an sich wäre das ja, also wäre das eigentlich ja eine interessante Geschichte, weil du ja heutzutage sehr viele Pferde hast, die viel zu, also ich denke, das war vielleicht früher gar nicht so sehr das Problem, weil die Pferde ja ganz andere Genicke hatten. also von der ja. Festigkeit her. Und das ja heutzutage eigentlich ein Riesenthema ist. Und eigentlich wäre das ja total interessant, wenn das wirklich diese Wirkung hätte, wäre das ja eigentlich gerade heutzutage eine ganz interessante Geschichte.
Ja, unbedingt.
Siehst du?
Definitiv. Also das würde mich sehr interessieren, ob wir da... Also ich möchte jetzt so im ersten Moment, wenn ich darüber nachdenke, dass die Zügelanbringung vor dem Mundstück sich befindet, glaube, also erstmal müsste das seltsam aussehen und dann glaube ich tatsächlich, kriege ich ein bisschen Stress mit dem Zügel an sich, um überhaupt die Wirkung darauf zu bekommen. Aber das muss ich tatsächlich nochmal eruieren. Das finde ich super spannend.
Ja, naja, schau.
Fotos von dir und deinen Gebissen, hör mal.
Ja, mach ich dir. Mach ich dir. Aber von dem so ein Gebiss habe ich leider nicht. Da habe ich nur Bilder. Aber kann ich dir schicken.
Was? Ja, Bilder nehme ich.
Das müssen wir halt bauen. So.
Ja.
Jetzt kommt der Moment, wo ich normalerweise immer sage, Chris, ich habe da eine Idee. Und mein Mann im Nebenzimmer vergeht und sich denkt, oh nee. Wir haben nämlich einen sehr guten Freund, der ist Schmied. Der wird diesen Podcast definitiv nicht hören, aber ich werde ihn dann mal darauf ansprechen, ob er mir nicht mal sowas basteln könnte. In seiner Freizeit, weil man da ja nichts anderes zu tun hat, als für irgendein freakiges Pferdemädchen irgendein Gebiss zusammenzuzimmern. Gut, okay.
Ja, dann backst du ihm einen leckeren Kuchen, dann macht er das schon.
Ganz genau. Oder Kiste Bier. Ich glaube, das ist da kriege ich ihn eher.
Oder so, ja, okay.
So, jetzt sage mal, fällt dir noch irgendwas ein, was du noch unbedingt loswerden willst? Weil ich glaube, ich habe jetzt alle dämlichen Fragen, die ich so mir überlegt habe, eigentlich gestellt.
Nö, ich glaube, wir haben... Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Ich glaube, wir haben alles angesprochen, was erstmal so auf dem ersten wichtig ist. Es ist wieder so, wer noch Fragen hat, darf sich immer gerne bei mir melden. Das haben auch nach dem ersten Podcast schon ein paar getan.
Super.
Das dürft ihr gerne weiterhin tun. Ich beantworte jedem seine Frage, die er hat, so gut ich kann, wenn ich denn kann. Am besten per E-Mail, dann habe ich Zeit, darauf zu antworten.
Perfekt. Dann schreibe ich nämlich deine E-Mail-Adresse auch gleich mit in die Shownotes noch rein. Und ja, perfekt. Vielen, vielen Dank, Ilka. Und
sehr gerne.
Ja, es wird sicher nicht das letzte Mal gewesen sein. Und ich schicke dir auf jeden Fall die Bilder von der Kandare. Okay. Gell?
Ja, also. Super, klasse. Ich danke dir.
Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis dann. Tschüss.